Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten VCs aus Deutschland zum gemütlichen Plausch über Finanzierungsrunden, Exits, IPOs oder alles, was die Investorenszene gerade so bewegt. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki, Partner von Cavalry Ventures, und wir haben wirklich ein cooles Gespräch geführt über, ja, ich muss sagen, ein Unternehmen, das ich so nicht erwartet hätte. Zum einen geht es um Robotik und Hardware, dann geht es um Windkraft, also Energie, dann kommt das Unternehmen auch noch aus Lettland und dann hat Martin auch noch, ja, zumindest die Vermutung geäußert, es könnte so eine Subscription-Komponente oder zumindest ein Potenzial haben. Also ein sehr, sehr abgefahrenes Thema, freut euch drauf. Und natürlich haben wir auch drumherum noch ein bisschen gesprochen über KI, das ist ja so das Thema der Stunde. Und da hat Martin auch nochmal geteilt, wie Cavalry Ventures gerade auf diesen Markt guckt. Also freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Martin Janicki von Cavalry Ventures.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
Hallo Jan. Frohes Neues. Freut mich wieder dabei zu sein.
Darf man noch sagen, ne? Ja, wünsche ich dir auch. Auf das ist, ja, ich hoffe, ein bisschen besseres Jahr wird als letztes Jahr. Da haben sich ja die Karten ganz anders gemischt, als man es erwartet hat. Aber ich glaube, jetzt gerade so die Vorzeichen sind gar nicht so schlecht, ne?
Ja, ich glaube, es ist sehr viel Bewegung im Markt an allen Fronten. Was, glaube ich, grundsätzlich gut und produktiv wirkt. Ich glaube, das letzte Jahr waren wir größtenteils in einer Starre vielerorts, und ich glaube, das fühlt sich jetzt langsam dann doch produktiver an.
Ihr seid ja auch Early Stage, muss ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu euch erzählen, aber wo wir gerade über den Markt sprechen oder über den Anfang des Jahres, merkt ihr schon diese AI-Welle gerade bei euch ankommen?
Ich glaube, es wird sehr viel darüber gesprochen auf allen verschiedenen Ebenen. Ich glaube jetzt, die Welle an Startups, die, rein GPT-getriebene Geschäftsmodelle machen, bei uns hält sich noch in Grenzen. Ja, ich glaube, auch weil Leute dort ein bisschen kritisch sind und erst besser verstehen wollen, was eigentlich ein, ja, langfristig tragbares Geschäftsmodell ist, ja, was wirklich überhaupt erst, ja, defensible sein kann mit dieser neuen Technologie. Ich glaube, da werden die Spielregeln erst geschrieben und viele halten sich zurück. Und wenn es eher, ja, auf das, sag ich mal, Grundlagenforschungslevel geht, da sprechen wir von einem so hohen Spezialisierungsgrad, dass dort nicht, ja, jeden Tag in der Inbox mehrere Teams sind, die eben dieses Skillset benutzen. Sie gibt es, wir sprechen mit denen, aber das ist ein bisschen seltener und meist dann auch was Besonderes.
Ich glaube ja schon, dass da hier dass bestimmte Märkte jetzt nochmal neu verteilt werden. Ne? Ich habe mich gerade eben in der Viertelstunde vor unserem Gespräch bei Beautiful AI angemeldet und habe einfach mal so mit, die haben ein neues Tool rausgebracht, mit dem man auf Knopfdruck einfach, du wie so ein Chatprompt, du gehst hin und sagst, worüber soll die PowerPoint-Präsentation gehen, und dann baut er dir halt eben 10, 15 Slides einfach nur auf Basis eines Prompts, ne, und mit ein paar Bildern drin und so. Das ist schon ganz abgefahren, und da sind natürlich dann so die etablierten, ich weiß nicht, vielleicht ein Pitch arbeitet an sowas wahrscheinlich auch, aber an so einem PowerPoint und sowas, die müssten das natürlich jetzt auch schnell adaptieren, ne?
Also ich glaube, etwas, was ich persönlich besonders spannend finde und wo ich auch glaube, dass die Technologie einen besonders starken Impact haben wird, sind alle möglichen Arten von Computerprogrammen, wo die UX oder die Frontend-Bedienung unglaublich umständlich ist. Ja. Also ich glaube, so ein Paradebeispiel ist jegliche Art von Bildbearbeitung. Ich glaube, sich so grob vorzustellen, was man machen möchte, ist halbwegs einfach. Am Ende sich durch alle möglichen Menüs durchzuklicken, das in Ebenen zu verteilen und sonst was, dafür braucht man wirklich eine Ausbildung, das dauert Stunden. Und ich glaube, hier, wenn man die Möglichkeit hat, ein Programm anzuleiten, indem man damit spricht wie mit einer normalen Person, hält das auf, mach hinten den Felsen irgendwie weg und sonst was, und das setzt das gut um. Ich glaube, hier ist relativ einfach ersichtlich, dass das unmittelbar einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird auf einfach Stunden an Arbeitszeit, die wegfallen.
Ja, wir beide hatten ja über Imagine, hießen sie, glaube ich, ne, gesprochen im letzten Gespräch. Das waren die eine Integration hatten, eine AI-basierte in Lightroom. Ja,
ganz genau.
Das ist ja genau so ein Beispiel. Ne? Oder am Freitag hatte ich mit Bastian Hasslinger gesprochen über Seek. Das ist so eine, im Prinzip ein Interface für eine Datenanalyse. Also für, wenn du quasi ein Data Warehouse hast und da sind natürlich die Abfragen immer relativ komplex und dann gehst du jetzt plötzlich hin und sagst, naja, sag mir doch einfach mal, wie viel rote Autos haben wir mit keine Ahnung, offenem Verdeck in München verkauft im letzten Jahr. Ne? Solche Sachen ist ein ganz anderer Umgang plötzlich mit diesen ich weiß nicht, relativ komplexen Abfragen. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst gerade auch, ne?
Ganz genau, ganz genau. Also da gibt's mehrere Ausprägungen davon, aber ich glaube, es ist deutlich einfacher zu glauben, dass man so etwas gut abdecken kann, im Gegensatz zu, sag ich mal, rein kreativen Leistungen wie schreib mir einen Text oder sonst was. Das funktioniert alles gut, das funktioniert auch toll. Das ist, ich glaube, sehr viel der Begeisterung aktuell schürt daher, dass das einfach neu ist und unglaublich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in 5 Jahren da sind, dass ein AI einen Roman schreiben kann, der genauso gut ist wie ein menschlich geschriebener Roman und wir das nicht voneinander 5 Jahre unterscheiden können.
Jetzt guckst du weit in die Zukunft.
Es kann sein, ja. Es muss aber auch nicht sein, als dass die Technologie so wie sie ist heute schon, glaube ich, revolutionär. Und da müssen wir gar nicht so weit denken, um wirklich Use Cases zu finden, die in Stunden eingesparte Arbeitszeit, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Gradmesser für Marktgröße, dass man da einen Haufen Use Cases findet, wo das definitiv schon heute der Fall ist.
Ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube, dieses ganze Thema Text oder Textgenerierung ist ja fast eher eine Disruption der Agenturwelt, ne? Das ist ja vielleicht noch nicht mal so ein typischer Startup-Home-Turf eigentlich.
Ja, ganz genau. Ich meine, die Sache ist, SEO als, sag ich mal, Job ist ohnehin in den letzten Jahren unter Druck geraten, weil die Google-Algorithmen immer smarter geworden sind. Ja. Ich glaube auch hier, was ist irgendwann der Grenznutzen, wenn jeder überall unendlich viel Text generieren kann? Da werden Leute, glaube ich, müde von. Und das wird uns auch nicht unheimlich weiterbringen. Also es ist spannend zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich mache mir sehr viele Gedanken, wie man diese Technologie anwenden kann auf eine Art und Weise, ja, die sage ich mal, langfristig defensible ist. Und das waren jetzt ja 1-2 Ideen, wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich relativ solide an.
Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift eigentlich, war gar nicht beabsichtigt. Du hast ja ein anderes Thema mitgebracht, das extrem, also irgendwie das Gegenteil eigentlich ist von dem, was wir gerade besprochen haben. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, trotzdem noch ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, genau. Vielen Dank, Jan. Ich bin auch im neuen Jahr immer noch Partner bei Cavalry Ventures. Auch im neuen Jahr sind wir immer noch ein in Berlin sitzender Seedfonds. Ich sage gerne, wir sind der erste Investor auf Cap-Tables von vielversprechenden Technologieunternehmen. Technologieunternehmen interpretieren wir relativ weitläufig. Bei uns geht es darum, dass ja Software und oder Daten der Werttreiber im Geschäftsmodell sind. Falls ihr mit uns sprechen möchtet, man kann bei uns über die Website den Pitch schicken. Das wird bei uns reviewed und wir geben uns Mühe, ja, möglichst approachable zu sein und ja, auch zu antworten, schnell zu antworten, wenn es etwas ist, was wir wirklich interessant finden. Aber jedes Deck wird auf jeden Fall gesehen.
Und wenn sich jetzt jemand mit dem heutigen Thema, das du mitgebracht hast, bei euch gemeldet hätte, wäre das ein Thema, das du spannend gefunden hättest?
Das ist eine gute Frage. Ich finde das Thema sehr spannend, deswegen habe ich das auch aus der Themenliste heute ausgesucht. Ob das ein Thema ist, das konkret zu Cavalry passt, ich glaube auf Anhieb nicht. Das Schöne bei uns ist, wir versuchen aber auch nicht sehr dogmatisch in Schubladen zu denken. Ich glaube, alles bei uns ist Fair Game. Aber ja, vielleicht damit schwenke ich dann über zum Thema des Tages. Ja. Und im Gegensatz zu AI geht es in eine ganz andere Richtung. Geografisch geht es nämlich nach Lettland. Und zwar in Riga ist das Unternehmen Aerones. Da schreibt man Aerones. Und die haben gerade eine Finanzierungsrunde geraced von Lightrock, das ist ein Growth- und PE-Investor aus London, sowie Haniel, also dem bekannten deutschen Unternehmensgruppe in Familienbesitz. Die Runde ist knapp 28 Millionen Euro groß. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und war 2019 im Y Combinator Badge. Was macht Airones? Sie bieten einen durch Roboter unterstützten Windturbinen-Wartungsservice an. Also alles andere als AI und rein Software, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr wichtig und zukunftsweisend. Und zwar konkret bieten die einen Service an, der es erlaubt, Inspektionen, Reinigungen neue Lackierung und Wartung von Windkraftanlagen deutlich schneller und günstiger abzuwickeln. Wie genau sieht die Leistung aus? Sie haben Teams von 3 bis 4 Personen an Wartungskräften, die wirklich in so einem kleinen Van, einem Sprinter beim Kunden aufkreuzen und dann gemeinsam mit einem Techniker von dem Windturbinenbetreiber entsprechende Arbeitungen und Wartungszyklen an den Windrädern durchführen. Diese Arbeiten werden unterstützt durch eine Vielzahl von verschiedensten Robotern, die Airones selbst entwickelt hat. Und diese Roboter machen grundsätzlich das Verrichten jeder Aufgabe deutlich schneller. Es ist deutlich sicherer, weil die Techniker eben nicht mehr an den Anlagen hoch und runter klettern und sich abseilen, sondern im Van sitzen und die Roboter steuern. Und das Ganze macht die Wartung erheblich schneller und auch günstiger. Ja, schneller, weil die Aufgabe an sich schneller ausgeführt wird. Die Roboter können unter härteren Bedingungen, also schlechterem Wetter oder Dunkelheit, tatsächlich die Arbeiten verrichten im Vergleich zu Menschen. Und es gibt auch weniger Kapazitätsengpässe. Ja, es gibt einen relativ starken Personalmangel in der Branche. Und teilweise muss man, die Wartungsaufträge sehr weit im Voraus buchen. Und wenn man dann schlechtes Wetter hat, kann man sehr schnell sehen, wie so ein ganzer Plan erheblich durcheinander kommen kann und Downtimes entstehen. Und durch die Time Savings und weniger Downtime ist das Ganze im Umkehrschluss natürlich auch für den Kunden deutlich, deutlich günstiger. Ja, wie du schon meintest, das ist vielleicht nicht unbedingt ein klassischer VC-Case in dem Sinne, wie wir ihn hier eigentlich ja immer besprechen. Ich finde es trotzdem ein sehr schönes, interessantes Modell, weil es ist zukunftsorientiert, es ist, glaube ich, grün, klimafreundlich. Windkraft ist ein Megatrend, also Windkrafträderwartung ist ein 30-Milliarden-Markt.
Ist es so, ja?
Auch schlucken. Wow. Okay, ja, also laut Angaben der Company, die mit irgendwelchen Quellen belegt ist. Aha. Und ich habe ein bisschen darüber recherchiert, der Windrädermarkt als solches soll über die nächsten 10 Jahre 2- bis 3-fach wachsen. Ja, entsprechend wird auch, gehe ich mal von aus, die Windkrafträderwartung einem ähnlichen Megatrend unterliegen. Und das ist eine deutliche Verbesserung zum Status quo durch Technologie. Eben hier halt eher Robotik als Software. Und ich glaube, je nachdem, wie das Geschäftsmodell von Airones ausgestaltet ist, und da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz durchstiegen, aber besteht das Potenzial für Recurring Subscription Revenues, die, glaube ich, im Vergleich zu anderen Services, Businesses sich dann doch eher hochmargig anfühlen. Und alles zusammen, glaube ich, fand ich einfach einen schönen, wenn dann gleich etwas ungewöhnlichen Investment Case.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, man kann es sehr schön kalkulieren. Ne? Der Markt, den kennt, also die 30 Milliarden, das wundert mich jetzt gerade, das hätte ich nie gedacht, aber man weiß einfach, wie viele Turbinen es gibt. Man weiß, der Markt wächst. Man kann wahrscheinlich relativ klar die Kosten pro Einsatz, wenn es menschlich von Menschenhand gemacht würde, kalkulieren. Von daher kennt man, glaube ich, auch den ungefähren Preispunkt, den man da irgendwie setzen kann. Ist wahrscheinlich von A bis Z durchkalkulierbar, oder?
Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, eine große Komponente ist zu schauen, wie man die geografische Abdeckung hinkriegt. Ich glaube, was wahrscheinlich Airones weniger gut abdecken kann in dieser Struktur, sind Offshore-Windkraftanlagen. Ich glaube, zur See irgendwo ranzutreten, ist nochmal was anderes. Aber vielleicht haben sie auch hier perspektivisch eben wegen der Roboter und der Gefahr und der Wetterbedingungen einen umso größeren Vorsprung. Und ich glaube auch, Windkraftanlagen werden dann doch sehr stark in Regionen geclustert, gebaut. Ja, also wenn ich überlege, wenn man durch Deutschland mit dem Zug oder auf der Autobahn fährt, sieht man ja doch immer größere Anlagen, wo viele Räder beieinander stehen, statt hier und da vereinzelt mal 1 oder 2 Anlagen alle 20 Kilometer. Also von daher glaube ich, ist das ein sehr schönes Modell, ja, was ich sehr gerne, wo ich sehr gerne mehr Informationen hätte, was ich deutlich besser verstehen wollen würde. Aber ich glaube, es zeigt toll, wie man ein zukunftsorientiertes Modell machen kann, was nicht softwaregetrieben ist, aber trotzdem durch Technologie eine deutlich, deutlich effizientere Wertschöpfung ermöglicht.
Ja, auf der Webseite war zu lesen, in 19 Ländern waren sie schon aktiv, weil du gerade sagst, das ist geografische Abdeckung, das klingt ja erstmal so, als hätten sie das irgendwie ganz gut im Griff, ne? Und ich habe mir ein paar Videos angeschaut, diese Dinger sehen schon sehr abgefahren aus. Das ist eigentlich wie so ein Satellit, kann man sich das fast vorstellen, ne? So von, also ein sehr offenes, ich habe gedacht, denen fehlt noch so ein cooles Chassis oder so eine Hülle, ne, die das Ganze irgendwie noch so ein bisschen sexy macht, so eine richtige Marke dann aufzubauen. Aber das sieht schon sehr, sehr abgefahren und sehr Hightech aus, muss ich sagen. Ne?
Ja, also das ist wirklich, das sehen wie Hightech-Prototypen aus, die sich an irgendwelchen Windrädern langhangeln. Das ist auch super interessant, weil eben in jedem so einem Sprinter-Van sind dann halt 5, 6 verschiedene Roboter. Ne? Also ein so ein Van ist eine mobile Einsatzzentrale. Und ich glaube entsprechend, wenn wir dann beim Business Case rechnen sind, kann man das auch sehr schön sagen, naja, was ist sozusagen mein Repayment auf einem Van? Wenn ich einen Van kaufe, den ausrüste mit den Robotern, wenn ich weiß, wie viel meine Techniker pro Stunde verdienen und wenn ich ein Gebiet finde, wo genug Windräder bleiben und ich weiß halbwegs das Preisniveau dort, ist das, glaube ich, ein Business Case, den man wunderschön rechnen kann.
Ja, ich hatte eben, als du Haniel erwähnt hast, habe ich kurz geschmunzelt und habe mich gefragt, wie passen die da rein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ohnehin eine Familienholding mit, glaube ich, Streubesitz und Investmentinteressen in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Ich glaube, insbesondere bekannt ist ja ein relativ signifikanter Anteil an der Metro Holding. Ich glaube, viele jetzt speziell von den Venture- oder PE-artigen Investmentaktivitäten der letzten Jahre gehen insbesondere in die Richtung, sage ich mal, Sustainability, Climate. Also es ist sehr, sehr zukunftsorientiert. Aber darüber hinaus habe ich da auch keine konkreteren Insights.
Ja, die sind mir zum letzten Mal untergekommen, als sie das Matratzen-Startup Emma gekauft haben oder zumindest einen Großteil davon übernommen haben. Also die sind natürlich sehr aktiv. Ich habe nur nicht verstanden, wie die jetzt da oder wie das in deren Portfolio passt. Aber ist ja wahrscheinlich, wir haben ja gerade die ganzen Vorteile ausgemacht, vielleicht auch gar kein so ungewöhnlicher Case, wenn man es klar rechnen kann. Ne?
Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Investment und ich halte es auch für ein wirklich ermutigendes Signal, wenn, sag ich mal, altes deutsches Familiengeld in solche sinnvollen, innovativen Bereiche fließt, die auch tatsächlich sehr greifbar sind.
Und vielleicht trotzdem noch einmal kurz dieser Blick auf, es ist ja Hardware, wie schaust du auf den Hardware-Markt? Das ist ja immer, es gibt ja ein paar VCs, die sagen explizit, wir fördern auch Hardware und investieren da, aber ganz viele sagen eigentlich, Hardware ist nicht unser Ding, ne?
Genau, ich glaube, es ist etwas, womit wir uns jetzt bei Cavalry speziell weniger auskennen. Ich glaube, wir, wie gesagt, wir haben auch in der Vergangenheit Investments gemacht, wo eine Hardware-Komponente irgendwo dabei war, aber den Werttreiber im Modell haben wir dann gesehen an den Daten, die generiert wurden oder an der Software. Ja, ein Beispiel ist Patronus, die letztes Jahr eine große Series A geraced haben. Das ist ein, ja, die haben jetzt angefangen als ein ambulanter Notdienst, der per Smartwatch quasi angerufen wird von Senioren. Darüber hinaus aber steht eine deutlich größere Digitalisierungsversion der ganzen, ja, Kranken- und Altenpflege. Ne? Und das meine ich damit, also wenn es dort eine Hardware-Komponente gibt, ist das nicht etwas, wo wir kategorisch sagen, das fassen wir nicht an, aber es verändert die Spielregeln schon erheblich, weil in dem Moment, in dem man tatsächlich physische Produkte durch die Welt bewegen muss, kann, glaube ich, deutlich mehr schiefgehen als bei reiner Software und insbesondere Skalierung und Wachstum, so wie das die VCs gerne haben, von 300% und mehr im Jahr, ist, wenn man sich mal einfach vorstellt, 300 mal, 3 mal so viele Waren im Lager, ist das nochmal deutlich schwieriger zu bewältigen, als beim Cloud-Provider zusätzliche Serverkapazität einzukaufen.
Kann es natürlich aber trotzdem auch dann verteidigbarer machen, ne? Und auch so einen gewissen Vorsprung dir schaffen, ne? Wenn du im stillen Werk bist, kommst du dann irgendwann mit deinem Produkt raus, hast du vielleicht diese 1, 2 Jahre Entwicklungsaufwand schon mal so als Vorsprung vor dem Markt, ne?
Ganz genau. Und die große Frage ist am Ende, was ist das Marktpotenzial, was tatsächlich für einen erreichbar ist und welche Marge kann man damit erreichen? Also B2B-SaaS-Produkte sind ja dafür bekannt, dass die Kundenakquise ist sehr teuer, die Entwicklung ist sehr teuer. Darüber hinaus kann aber ein Kunde wirklich sehr, sehr profitabel bedient werden. Und ich glaube auch hier, AirOnce ist ein Geschäftsmodell, was für die Business Services Kategorie sich nach etwas anfühlt, was sehr hochmargig betrieben werden kann. Allein schon aus dem Grund, weil die Verbesserung zum Status Quo sehr, sehr hoch ist, weil sie an teuren Maschinen arbeiten, wo, glaube ich, die Investmenteinsätze, ich sicherlich, wenn so ein Windrad eine Woche steht versus eine Woche läuft, macht das einen sehr großen Impact auf Kundenseite. Und das ist etwas, was Airones in sein eigenes Pricing halt einfließen lassen kann.
Ich habe auch gedacht, ich glaube, die können sogar, also ich kenne jetzt die Konkurrenten nicht, ne, aber ich glaube, die können sogar den Preis ein bisschen diktieren, weil der Wettbewerbspreis ist nicht zwangsläufig der menschliche Arbeiter, der da hochklettert. Ne? Da gibt es viel zu viele andere Faktoren noch, die da reinspielen. Und du hast ja gerade ein paar genannt, allein der Stillstand und so. Also ich finde das Modell an sich, finde ich super.
Genau, also ich meine, wir beide spekulieren hier natürlich nur anhand der Sachen, die wir von außen, von der Pressemitteilung und der Website finden können. Mhm. Aber es fühlt sich, ich gebe dir da vollkommen recht, das fühlt sich wirklich schlüssig an.
Mhm. Aber zeitgleich würde mich auch nicht wundern, wenn das die letzte Finanzierungsrunde war, oder? Also meinst du, da, oder brauchen die hinten raus noch viel, vielleicht Fremdkapital noch, ne?
Ja, ich glaube, das ist ein Modell, das kann man sehr schön mit Fremdkapital ab einer gewissen Stufe weiterfinanzieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Modell ist, was man relativ schnell Cashflow positiv betreiben kann. Und darüber hinaus ist halt die Frage, ob man wirklich Wachstumskapital fürs Wachstum aufnehmen möchte. Und dann in welcher Form das auch immer ist, Eigenkapital, Fremdkapital oder irgendetwas dazwischen. Aber das fühlt sich ja im Vergleich zu vielen anderen Startups nach einer in Anführungsstrichen Default Alive Company an. Ja, also die hängen nicht am Tropf der Investoren, wenn sie es nicht unbedingt wollen. Das wäre jetzt meine Ferndiagnose.
Du, ja, dann, also ein tolles Thema finde ich. Welche Themen dürfen sich bei, oder welche Startups dürfen sich mit welchen Themen bei dir melden?
Ja, also wir bei Cavalry haben im Team keine fixe Thementrennung, dass ein Spezialist nur für ein, zwei Themen zuständig ist. Und darüber sind wir auch sehr stolz. Das machen wir aus Überzeugung. Ich glaube, wir haben immer wieder Themen, die wir sehr mögen, die wechseln. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man so früh investiert wie wir, muss man sich immer wieder überraschen können und schnell in neue Themen einzuarbeiten. Ich glaube, Sachen, über die wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben, die letzten Monate, sind alles Mögliche, was Frontline-Worker befähigt. Ja, Frontline-Worker sind Arbeiter, die entweder ja direkt in der Leistungserbringung arbeiten, das heißt entweder direkt am Kunden oder in der Produktion. Das sind 80% der globalen Workforce. Die erfahren aber nur 1% der Software-Budgets. Das heißt eigentlich fast jegliche Software, die investiert wird, die gebaut wird, sorgt dafür, dass der Abstand zwischen den Leuten, die hinterm Schreibtisch arbeiten und hinter denen, die nicht hinterm Schreibtisch arbeiten, nur größer wird. Und diese Lücke zu schließen, ist beispielsweise ein Thema, was wir sehr interessant finden, aber da gibt es auch mehrere andere.
Aber dann trotzdem nochmal die Brücke zum Anfang unseres Gesprächs, Martin, das ist ja ganz spannend gerade. Man hat ja immer gedacht, dass gerade die Frontline-Worker, die wären, die von KI zuerst überrollt werden und obsolet werden von den Arbeitsplätzen her. Jetzt gerade ChatGPT und Co. zeigen ja gerade, das ist vielleicht auch ein Irrtum, ne?
Ja, ich glaube, jegliche Arbeit, bei der sich Menschen nicht freuen, dass sie das tun und was sich irgendwie relativ stupide anfühlt, sei es körperlich oder geistig, ist Arbeit, die lang bis mittelfristig unter Druck steht, weil immer irgendwo jemand an einer Lösung für diese Arbeit sitzt.
Ja.
Und so entwickeln wir uns als Menschheit ja auch hoffentlich weiter. Ja, ich glaube, niemand hat sich vorgestellt, wenn er gerne schreibt, dass er dann da sitzt und irgendwelche Marketingtexte optimiert. Für Suchmaschinen. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, ja, dass das einen wirklich sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Wirtschaft und dass sich dadurch sehr viel restrukturiert werden muss und dass Jobs verschwinden und dann hoffentlich neue entstehen. Das liegt in der Natur der Sache, aber ich glaube, nur so können wir uns weiterentwickeln und hoffentlich dafür sorgen, dass zukünftige Generationen sich mehr auf ihre Arbeit freuen, als das vielleicht noch früher der Fall war oder heute der Fall ist.
Tolles Schlusswort, Martin. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Jan. War eine Freude wie immer.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war also Martin Janicki von Cavalry Ventures. echt ein cooles Gespräch, oder? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Schaut euch das Video mal an, wir werden es verlinken. Die Eltern von euch kennen vielleicht noch den Film Nummer 5 lebt. So ein bisschen hat mich das daran erinnert, muss ich sagen. Also ein sehr, sehr offener Roboter, muss man mal gesehen haben. Dann könnt ihr auch ein bisschen besser nachvollziehen, was wir gerade besprochen haben. Ja, und ansonsten, wenn euch gefallen hat, was wir hier gerade besprochen haben, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Startup-Szene unterwegs ist, oder ihr kennt jemanden, der sich für Windkraft interessiert. Ja, in beiden Fällen gerne mal weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Es gibt wirklich noch tolle Interviews, die auf euch warten. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir es wieder hören. Falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.